HR Info. Netzwelt.
Die sozialen Netzwerke sind voll davon. Von Beschimpfungen bis hin zu Hass, von Falschmeldungen und Verschwörungstheorien, von Trollen, Provokateuren und Selbstdarstellern. Viele stellen sich dem entgegen und fordern dazu auf, sogenannte Hate Speech in die Schranken zu weisen. Facebook ermuntert die Nutzer zur Gegenrede. Doch dadurch entsteht noch mehr Interaktion. Die Folge? Die Algorithmen von Facebook und Co. belohnen das, denn viel diskutierte Beiträge scheinen eine höhere Relevanz zu haben. Dadurch werden Hass und Provokation aber nur weiter gepusht und bekommen noch mehr Aufmerksamkeit. Und irgendwie scheinen die sozialen Netzwerke und auch die Politik das Ganze nicht in den Griff zu kriegen. Was sollten wir also tun? Es gibt da eine provokative Forderung. Das Internet muss weg. Und das ist jetzt Thema in HR Info Netzwelt. Mein Name ist Tobias Klein. Das Internet muss weg, das fordert Schlecki Silberstein. Er ist Blogger und Autor und hat kürzlich ein Buch veröffentlicht mit genau diesem Titel. Das Internet muss weg. Warum das Internet aus seiner Sicht weg muss, das möchte ich jetzt Schlecki Silberstein selbst fragen. Es läuft ja gerade die Fußball-WM und wir haben einmal mehr miterleben müssen, wie in den sozialen Netzwerken Stimmung gegen einen Menschen gemacht wird. Diesmal hat es die ZDF-Sportkommentatorin Claudia Neumann getroffen. Sie wurde im Netz für ihre fachliche Kompetenz kritisiert. Allerdings sind viele dieser Kommentare ins Sexistische und Frauenfeindliche abgedriftet. Hate Speech ist mittlerweile leider alltäglich in den sozialen Netzwerken. Schlecki Silberstein, ist das ein Grund, warum aus Ihrer Sicht das Internet weg muss?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist Hate Speech ist insofern ein Problem, als dass wir Menschen darauf programmiert werden, tendenziell eher uns hassvoll zu äußern, denn dafür kriegt man mehr Likes, also auch mehr Bestätigung und es entsteht mehr Interaktion, wenn man sich negativ auseinandersetzt mit Dingen, als wenn man sich positiv auseinandersetzt. Das ist im Prinzip so das Kernproblem des Internets beziehungsweise des Social Media Internets. Also das ganze Internet muss man meinetwegen jetzt nicht abschaffen, aber schnellstmöglich Facebook zum Beispiel und Instagram und Google.
Das heißt, Sie haben davon gesprochen, dass man für Hate Speech mehr Likes bekommt, mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das ist einerseits für denjenigen wahrscheinlich interessant, der Hate Speech selber verfasst, aber wahrscheinlich auch für Facebook selbst, oder?
Genau, also wenn angenommen Facebook würde jetzt wirklich aktiv gegen Hate Speech vorgehen, dann wäre das ökonomischer Selbstmord. Denn das ist halt eben erwiesen, dass Menschen häufiger interagieren und viel mehr Inhalte teilen, wenn sie sich bedroht fühlen oder wenn sie ängstlich oder wütend sind. Also da gibt es dann einfach mehrere Studien, die belegen, dass es völliger Schwachsinn wäre, für soziale Medien, also auch für Facebook, zu sehr auf Positivität zu setzen. Denn dann entstehen einfach weniger Daten. Und das nur mal zum Verständnis, also Daten sind ja das, womit eben Facebook Geld verdient und das ist ein ganz normales Optimierungskalkül, dass man versucht, seinen Service so einzurichten, dass möglichst viele Daten dagelassen werden, ergo, dass möglichst viele Menschen in Interaktion mit Inhalten treten und das passiert alles vollautomatisch, also ich glaube nicht, dass Facebook absichtlich die Menschen wütender macht oder ängstlicher macht, sondern die Algorithmen sind daraufhin optimiert, dass eben so viel wie möglich interagiert wird, das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass der Ton rauer wird und dass wir mehr Hasskommentare beziehungsweise negative Inhalte sehen als positive.
Das heißt, dann müsste man eigentlich gar nicht Hate Speech, ich sag jetzt mal, direkt bekämpfen und einfach die Kommentare löschen, sondern es müsste eigentlich der Algorithmus so verändert werden, dass ja das Hate Speech eben nicht nach oben kommt, oder? In der Wertigkeit.
Ganz genau. Und das ist das Problem, was wir leider Gottes aktuell haben. Das wird einfach nicht verstanden. Also wir haben ja gerade ganz gewaltige Debatten darüber, über den Rechtsruck in Europa beziehungsweise in der vernetzten Welt, über Hate Speech, über Menschen, die respektlos miteinander umgehen, aber eben auch über Leute, die ihre Frauenfeindlichkeit wieder freien Lauf lassen. Das sind alles Symptome, ja. Und wenn man die Symptome bekämpft, dann bleiben die Ursachen trotzdem vorhanden. Wir müssen halt einfach verstehen, dass eben das Kommunikationssystem, das globale Kommunikationssystem, das wir uns aufgebaut haben, das belohnt einfach eher negative Inhalte und Dinge, die uns in ein bedrohliches Weltbild setzen. Und da muss man halt einfach ansetzen, sonst kriegen wir auch solche Sachen wie Rechtsruck oder Respektlosigkeit nicht in den Griff.
Also ich habe da auch den Eindruck, dass da ganz oft einfach nur, ich sag jetzt mal, Trolle am Werk sind, die einfach nur daran Spaß haben zu provozieren. Sehen Sie das auch so? Weil die wahrscheinlich auch dann die Aufmerksamkeit bekommen?
Na, auch bei Trollen würde ich sagen, da muss man gucken, warum werden Leute zu irgendwelchen Trollen. Und was ich ganz, ganz spannend finde, ist die Tatsache, dass wenige in Deutschland wissen, was Trolling eigentlich bedeutet. Also Trolling kommt eigentlich aus dem Anglerjargon und bedeutet ködern. Und ködern bedeutet eben, dass man Menschen so provoziert, dass sie drauf eingehen. Und so der klassische Troll, der macht das halt eben auch mit einer gewissen Passion. Und der bekommt eben seine soziale Bestätigung dadurch, dass eben Leute auf ihn reagieren. Und wenn man eben nicht reagieren würde, dann würde man auch jeden einzelnen Troll oder auch Trollarmeen eigentlich austrocknen. Aber man neigt natürlich gerade in sozialen Medien dazu, dass man immer reagieren will, immer reagieren muss. Und dass wir von allen Ecken und Enden hören, Gegenrede, ihr müsst unbedingt Gegenrede liefern. Und das ist natürlich bewusst provoziert, beziehungsweise Facebook und Google wollen natürlich, dass wir ganz viel Gegenrede leisten, denn das bedeutet Interaktion und noch mehr Daten.
Das heißt, Sie würden dann schon nochmal unterscheiden zwischen Hate Speech und dass die Trolle da nochmal ein anderes Anliegen haben?
Also es gibt, unter den Trollen gibt es natürlich welche, die es zum Sport gemacht haben, aber das ist auch ganz normal. Es gibt einfach Sadisten auf der Welt. Das bleibt nicht aus in einer Evolution, dass man eben nicht nur Altruisten hat, und für Sadisten ist sozusagen das Internet ein Bällebad. Aber also das sind wirklich die pathologischen Trolle. Ich würde gar nicht mal vermuten, dass es davon wirklich so wahnsinnig viele gibt, sondern es gibt auch den Troll wider Willen, oder beziehungsweise den Troll, der Troll geworden ist durch dieses System. Denn wenn wir lernen, dass wir sehr viel Aufmerksamkeit bekommen dafür, dass wir negative Inhalte verbreiten oder Leute im Netz attackieren, dann haben wir ja auch einen eigenen Algorithmus im Gehirn. Man darf ja nicht vergessen, das Gehirn ist auch nur ein Computer. Und wenn unser innerer Algorithmus lernt, ich bekomme mehr Bestätigung und mehr Zuspruch und mehr Aufmerksamkeit, wenn ich mich vor allen Dingen negativ äußere, dann ist es ganz normal, dass ich eben genau dazu tendiere.
Dann halte ich mal fest, wir agieren in sozialen Netzwerken, die letztlich die Beiträge belohnen, für die es am meisten Aufmerksamkeit gibt, für Beiträge, die, sage ich jetzt mal, ja, mit Hate Speech gefüllt sind oder beziehungsweise in denen ich negative Äußerungen mache oder provoziere, die kriegen mehr Aufmerksamkeit. Damit werde ich sozusagen als derjenige, der diese Kommentare verfasst, belohnt. Und jetzt müsste man doch eigentlich ja daran gehen und müsste sagen, wir müssen diese Algorithmen in irgendeiner Art und Weise ändern. Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit? Also kann man Facebook zum Beispiel überhaupt dazu bringen, das zu ändern? Also wie können wir denn diese Hate Speech in den Griff bekommen? Das Löschen allein scheint ja auch gar nicht zu reichen.
Nee, das Löschen reicht insofern nicht, als dass das ist eine irrsinnige Aufgabe. Wer soll das alles löschen? Das Problem ist momentan, dass eben Facebook, aber auch Google, dass sie ihre Algorithmen schützen, beziehungsweise dass sie sagen, das sind Betriebsgeheimnisse. Das ist aus juristischer Sicht, ist es auch richtig. Also man kann jetzt nicht so mir nichts, dir nichts, Facebook und Google dazu verdonnern, dass sie ihre Algorithmen offenlegen. Aber für mich und nicht nur für mich ist es mittlerweile auch schon so systemrelevant, dass man einen Versuch wagen sollte, diesen Herrschaften zu sagen, wir müssen mal einmal wenigstens verstehen, wie eure Algorithmen funktionieren. Das Problem ist, Facebook und Google verstehen es halt leider auch nicht so hundertprozentig. Das ist jetzt mal meine These, weil eben über so Begriffe wie KI und Deep Learning wird immer so unterstellt, wir haben vollautomatisierte Lösungen, aber man sieht eben auch dadurch, wenn man Dinge vollautomatisiert, dass es manchmal auch zu Problemen führt. Und also am Ende glaube ich sogar, dass gerade im Falle von Facebook, dass dort ein Monster geschaffen wurde, das von den Schöpfern gar nicht mehr zu kontrollieren ist. Also von daher wäre es wahrscheinlich sogar das Sinnvollste, wenn man eben dieses soziale Netzwerk komplett neu aufsetzt. Aber das muss man natürlich auch erstmal den Herrschaften im Silicon Valley erklären.
Sie haben ja am Anfang schon gesagt oder schon angedeutet, dass die Daten ja das wichtigste oder der wichtigste Rohstoff sind für Facebook und für Google. Und so bauen Sie ja eigentlich auch Ihr Buch auf. Also Sie fangen ja eigentlich damit an, dass Sie erstmal erklären, was eigentlich die Daten für Facebook und Google bedeuten. Man sagt immer so, die Daten sind heutzutage der wichtigste Rohstoff. Warum ist das der Fall? Also wieso brauchen Facebook und Google diese Daten von uns?
Na, mit Daten kann man natürlich auch erstmal sehr viel Geld verdienen, beziehungsweise kann man mit Daten Dinge anstellen, die eigentlich eher ins Göttliche gehen als ins Menschliche. Man kann mit einem ausreichend hohen Datensatz kann man sehr zuverlässig prognostizieren, was Menschen als nächstes tun werden. Und das ist natürlich für die Werbewirtschaft sehr, sehr relevant. Also früher war es ja so, wenn man Werbung geschaltet hat, dann wusste man jetzt auch nicht, wer läuft jetzt an diesem Plakat zum Beispiel vorbei. Also das ist alles andere als zielgerichtet gewesen. Mittlerweile leben wir in einer Welt, in der Unternehmen ganz zielgerichtet mit einer Wahrscheinlichkeit von um die 95% Trefferquote vorher wissen, eben über eine Datenerhebung, wer überhaupt dieses Produkt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kaufen wird. Und das ist auf der Produktkommunikation haben wir das irgendwie noch nie so wirklich problematisch empfunden, aber auch politische Gesinnungen zum Beispiel sind auch Produkte. Also es macht jetzt keinen Unterschied, ob ich über Facebook Werbung betreibe für einen Rasenmäher oder halt eben für die CSU beispielsweise. Und wir werden gerade nervös, wenn es darum geht, dass eben über datengetriebene Werbung politische Gesinnungen beworben werden. Und da sollten wir uns auch Sorgen machen, weil das, ich finde, ein sehr unsittliches Werbemodell ist.
HR Info. Netzwelt.
Facebook und Google zum Beispiel erheben sehr viele Daten von uns, um damit letztlich Geld zu verdienen. Und gerade dann, wenn viel mit einem Beitrag oder einem Kommentar interagiert wird, fallen zahlreiche Daten an. Facebook hat also eigentlich gar kein richtiges Interesse daran, negative Beiträge zu löschen. Das sagt zumindest Schlecki Silberstein, Blogger und Autor. Er hat das Buch Das Internet muss weg geschrieben und darum geht es heute in HR Info Netzwelt. Schlecki Silberstein, Sie sprechen in Ihrem Buch von dreckigen Tricks, die Google und Facebook verwenden. Was sind das für Tricks?
Naja, einer der dreckigsten Tricks ist natürlich die Installation der Filterblase. Also das ist insofern ein riesiges Problem, als dass wir nicht mehr oder wir als Gesellschaft reden jeweils nicht mehr über die gleiche Realität. Also eine Filterblase funktioniert kurz gesagt so, dass ich als Einzelnutzer auf Facebook die Inhalte tendenziell eher angezeigt bekomme, bei denen die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass ich mit ihnen interagiere. Also in meinem Fall jemand, der eher ins linksliberale Spektrum gerechnet werden kann, da sehe ich halt eben auch nur eher linksliberale Themen. Und dadurch glaube ich, dass alle so denken, dass die Welt genauso aussieht. Aber wenn wir jetzt mal einen wertkonservativen oder erzkonservativen Menschen sehen, der mein Nachbar sein könnte, der bekommt halt eben ganz andere Nachrichten. Und dieser Filter ist einzig und allein dafür da, dass man den Menschen individuell etwas ausspielt, in der Hoffnung, dass sie dann am meisten interagieren mit eben diesen Servern. Und eben über diese Interaktion entstehen nur Daten. Und dadurch entstehen unterschiedliche Probleme und viele Kollateralschäden. Zum einen eben, dass die Gräben in unserer Gesellschaft deswegen auch so tief sind, weil wir gar nicht mehr miteinander diskutieren können, denn wir gehen alle von ganz unterschiedlichen Realitäten aus, zum Beispiel.
Wie ist es denn, wenn ich Nachrichten beispielsweise bei Facebook angezeigt bekomme? Das ist ja auch so ein Punkt, der damit eng zusammenhängt. Sie haben schon die Filterblasen angesprochen, in denen man sich bewegt. Aber zum Teil kann ich doch gar nicht mehr erkennen, ist das jetzt ein Medium, was seriös ist oder ist das irgendeine Seite, die im Internet steht und Verschwörungstheorien beispielsweise verbreitet? Das kann ich doch bei Facebook gar nicht mehr so richtig erkennen, oder?
Nee, deswegen sagt man ja auch 2018, Truth is dead, also die Wahrheit ist tot. Das ist zum Teil auch so. Also es wird immer schwieriger, wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, was noch wahr ist und was nicht wahr ist. Man muss da auch immer aufpassen, wenn man glaubt, man sei der einzige Vernünftige in der Manege. Also Manipulation findet überall statt und es liegt in der Natur der Sache, der Manipulation, vor allem der datengetriebenen Manipulation, dass der Manipulierte sich für den einzigen Vernünftigen hält. Also der Manipulierte merkt es in der Regel nicht, sonst kann man es nicht Manipulation nennen. Und deswegen sind wir als Gesellschaft, wir sind dazu aufgefordert, dass wir es irgendwie schaffen, alle mal einen ganz, ganz großen Schritt zurückzugehen und auch unsere eigene Wahrnehmung in Frage zu stellen. Denn man glaubt ja immer, nur weil man schon so lange denkt, weiß man genau, wie Denken funktioniert. Aber also wenn ich über die dreckigen Tricks im Silicon Valley rede, dann geht es auch gerade darum, wie eben unsere Wahrnehmung beziehungsweise diese ungesicherten Einfallstore in unsere Wahrnehmung und in unser Belohnungszentrum ausgebeutet werden.
Sie schreiben da in Ihrem Buch und nennen das, das Belohnungssystem wurde gehackt, oder? Hängt das damit zusammen? Meinen Sie das damit?
Genau, das ist einer von den dreckigen Tricks, die besonders dreckig sind, weil wir auch darüber diskutieren müssen, ob das Internet nicht möglicherweise abhängig macht. Also wenn wir jetzt einen Datensatz dalassen sollen, beispielsweise auf Facebook, dann funktioniert das dadurch, dass wir sozusagen ein Selfie hochladen oder einen Kommentar oder möglicherweise auch einen Prominenten beschimpfen über Facebook, weil wir gelernt haben, das bringt positive soziale Resonanz. Und dahinter steckt ein System und das ist direkt gekoppelt mit unserem Belohnungssystem. Das kann man an sich selbst dann feststellen, wenn man etwas kommentiert und dann eben nicht sagt, okay, der Kommentar, der liegt da jetzt rum, sondern man merkt an sich selber, ich muss unbedingt wieder zurückgehen und überhaupt gucken, was ist eigentlich mein Ertrag, also was ist der Gewinn aus diesem Kommentar, den ich da ziehen kann. Und dann prüft man eben, ob es Likes gibt oder Kommentare oder Schulterklopfer. Und im Wesentlichen ist diese Mechanik, diese Methode, die ist für das Gehirn kaum zu unterscheiden vom Glücksspiel. Man setzt etwas ein in der Hoffnung darauf, dass es einen positiven Ertrag gibt. Nur setzen wir halt im Glücksspiel, setzen wir nur Geld ein, aber in sozialen Medien setzen wir Datensätze ein und unser Ertrag ist die positive soziale Resonanz. Für das Gehirn ist das neurologisch gesehen alles wurscht. Das Gehirn erkennt eigentlich nur, wir haben einen Ausstoß vom Glückshormon Dopamin und das in einer höheren Schlagzahl und damit lernt das Gehirn beziehungsweise das Suchtgedächtnis im Gehirn, ich muss diesen Prozess öfter wiederholen, dann fühle ich mich wohl. Und das ist Abhängigkeit, die im Silicon Valley allein deshalb schon bewusst befeuert wird, weil es einen ganzen Zweig gibt im Silicon Valley, der sich Addictive Design nennt. Also man weiß dort schon, wie man aktiv sein Interface so programmieren muss, dass es potenziell abhängig macht.
Was genau verbirgt sich hinter Addictive Design? Das heißt, das ist genau, dass ich diese Abhängigkeit dann ja versuche herzustellen, zu programmieren und in meine Systeme, in meine Programme mit einzubauen?
Richtig. Also Addictive Design kommt eigentlich aus der Spielautomatenprogrammierung und Spielautomaten sind insofern relativ faszinierend, als dass es nicht mehr diese alten Maschinen sind, wo ich jetzt eine Münze reinwerfe und durch Zufall gibt es dann ein Ergebnis, sondern diese Maschinen, also moderne Spielautomaten, funktionieren eigentlich exakt so wie soziale Medien. Moderne Spielautomaten kennen den einzelnen jeweiligen Spieler. Also sie wissen genau, wo seine Frustrationstoleranz ist. Diese Spielautomaten wissen ganz genau, wie sie mit dem Spieler umgehen müssen, dass er tendenziell das Gefühl hat zu gewinnen, aber de facto die ganze Zeit verliert. Und das ist alles hoch individualisiert. Und genauso funktioniert Facebook eben auch, beziehungsweise Addictive Design funktioniert genau so, dass ich als einzelner Nutzer so konditioniert werde oder so dressiert werde, dass ich möglichst lange eben mit dem Netzwerk interagiere und möglichst viele Daten dalasse. Spannenderweise beschwert sich gerade die Spielautomatenindustrie darüber, dass ihre besten Leute in Silicon Valley abwandern.
Sie haben auch mit Gründern der amerikanischen Tech-Szene gesprochen. Was haben die denn darüber gesagt? Oder haben die Ihnen sozusagen diese Inhalte geliefert zum Addictive Design? Oder worüber haben Sie mit denen gesprochen?
Na, erstmal haben diese Menschen, die eben die Architektur der sozialen Netzwerke mit aufgebaut haben, da gibt es wahnsinnig viele, die ein sehr schlechtes Gewissen haben. Und viele Aussteiger von Facebook, aber auch von anderen Unternehmen, die wenden sich jetzt häufiger mal an die Presse, beziehungsweise sind sehr offen als Interviewpartner, weil sie eben genau wissen, dass wir hier gerade auf eine ganz gewaltige Katastrophe zusteuern. Der berühmteste ist dann nur der ehemalige Facebook-Mitgründer Sean Parker, der hat unter anderem auch Napster gegründet. Der ist gerade auf einer sehr missionarischen Tournee, kann man schon fast sagen, und warnt an jeder Ecke davor, was für ein Monster da geschaffen wurde und entschuldigt sich auch bei den Leuten, dass so wie man Facebook aufgesetzt hat damals, war es ein dramatischer Fehler.
Sie haben eben gesagt, Truth is dead. Damit waren wir eigentlich schon mal ganz kurz beim Thema Fake News. Und darauf möchte ich gerne nochmal eingehen. Was ist denn daran so gefährlich, dass Fake News, also Falschmeldungen über Facebook und über die sozialen Netzwerke verbreitet werden?
Na, also bei Fake News entsteht ja sozusagen ein falscher gesellschaftlicher Diskurs. Also das, was ich in meinem Newsfeed als Wahrheit verkauft bekomme, das hinterfrage ich jetzt auch nicht immer. Oder beziehungsweise gibt es auch genug Menschen auf diesem Planeten, die zum Beispiel eben auch den Traditionsmedien misstrauen und das Ganze für Systemmedien halten und die vertrauen dann im Umkehrschluss irgendwelchen anderen Seiten oder Nachrichtenportalen, die sich halt als seriös ausgeben, aber Fake News verbreiten oder zumindest schwer tendenziöse Berichterstattungen verbreiten. Und am Ende, das ist wieder das Wahrnehmungsproblem, der Mensch tendiert dazu, zu glauben, was er glauben will. Das ist Das hat ihm evolutionär immer geholfen. Und wir fallen jetzt so ein bisschen darauf zurück, dass teilweise auch Sachen geteilt werden von Menschen, die es eigentlich besser wissen können. Aber man hat zum einen den Effekt, dass man eben glaubt, was man glauben will. Zum anderen hat man den Effekt, dass man gelernt hat, wenn man jetzt diese Falschmeldung teilt, dann bekommt man sehr viele Likes und Kommentare aus seiner Peer Group. Und so kann es eben passieren, dass man den ganzen Tag Falschmeldungen teilt, einfach nur deshalb, weil man die positive soziale Resonanz der eigenen Follower eigentlich im Sinn hat und gar nicht so sehr die politische Meinungsbildung.
Und inwiefern haben da Bots auch was mit zu tun? Man hört ja immer wieder von automatisierten Accounts, die quasi solche Falschmeldungen dann verbreiten, also sogenannte Bots.
Wenn man über Fake News redet, muss man natürlich auch über Fake Menschen reden. Es gibt keine so wirklich belastbaren Statistiken darüber, wie viele Internetnutzer eigentlich oder wie viele Social-Media-Nutzer eigentlich Menschen aus Fleisch und Blut sind. Also es gibt auf jeden Fall diverse Bot-Armeen und auch da sind wir wieder bei der Wahrnehmung. Wenn wir sehen, dass ein Artikel 1000 Mal geteilt wurde, dann unterstellen wir dem aus dem Stand eine gewisse Relevanz und wir unterstellen eben diesen 1000 Einzelpersonen, dass es auch echte Menschen sind. Dabei ist es überhaupt gar kein Problem, für circa 200 Euro 1000 falsche Likes von Bots oder falschen Personen absetzen zu lassen. Das kostet nicht viel, aber das weiß eben auch nicht jeder. Und ich habe es schon oft erlebt, dass einige Leute gerade so eher aus dem rechten Spektrum sich schon lange und intensiv mit sogenannten Chatbots gestritten hatten, in der Überzeugung, dass es echte Menschen seien. Aber es gibt wahnsinnig viele nahezu echt aussehende oder echt klingende Menschen in Social Media, die gar keine Menschen sind.
Jetzt haben wir eine große Drohkulisse aufgebaut von Dingen, die nicht gut laufen im Internet oder beziehungsweise gerade in den sozialen Medien. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann man ändern? Was kann man selbst tun? Was kann man selbst verändern, vielleicht an seinem Verhalten? Und vielleicht kann man ja auch mit seinem Verhalten dann das Große und Ganze auch verändern. Also was sind da so Ihre Ratschläge?
Na, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist das, was jeder selber tun kann und das ist der wirklich ganz harte Schritt raus aus Social Media. Ich weiß selbst, wie schwer das ist und ich versuche auch gerade so das richtige Leben im Falschen zu leben, weil ich für meine Arbeit Social Media brauche. Aber wer das zum Arbeiten nicht braucht, dem würde ich empfehlen, sofort raus da. Damit setzt man zum Beispiel mit einem groß aufgehängten Boykott, könnte man auf jeden Fall eben Facebook unter Druck setzen, dass sie selbst Anpassungen betreiben an den Algorithmen. Aber was, glaube ich, noch sinnvoller wäre, das ist ein Druck auf die Politik auszuüben, dass die diesen Druck weitergibt eben an die großen Konzerne. Und das ist, ich glaube, wir haben sowieso noch nie so sehr abhängig davon von einer starken Politik, denn auf kurz oder lang müssen wir Einblick in diese Algorithmen bekommen und ich bin gespannt, wann es soweit sein wird, dass die Politik sich da halt eben auch durchsetzen kann. Wir hatten das jetzt ja zum Schluss gesehen bei der Anhörung von Mark Zuckerberg, dass die Politik diesen Unternehmen gegenüber relativ zahm ist, was aber auch daran liegt, dass eben diese Herrschaften, die jetzt aktuell für Politik verantwortlich sind, überhaupt nicht und zwar nicht im geringsten, nicht mal im Ansatz und nicht im kleinsten Detail verstehen, was das Problem ist.
Daraus höre ich ein bisschen Resignation bei Ihnen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass es da tatsächlich mal zu Änderungen kommen kann?
Naja, ich bin dann zuversichtlich, wenn wir vor allen Dingen eben dieses Kernproblem thematisieren. Also da sind natürlich auch Medien für verantwortlich. Ich glaube, wenn alle Leute wissen, wie das Internet im Kern funktioniert, wenn alle Leute wissen, wie da eigentlich Geld verdient wird und auch wie soziale Medien Geld verdienen, wenn wir wissen, dass das, was wir für eine absolut fehlerlose Wahrnehmung halten, dass es überhaupt nicht fehlerlos ist, dass kein Mensch in der Hinsicht perfekt ist, also dass wir sehr anfällig sind für Manipulation. Das sind alles Dinge, die müssen wir als Gesellschaft verstehen und dann entsteht ja auch im Prinzip ein Unwohlsein, da muss ein Unwohlsein entstehen und daraus wiederum kann man die Politik eben in die Lage versetzen, dass sie sagt, wir übernehmen das Wort der Bürger und reichen es weiter eben an soziale Medien. Ich glaube, wenn wir in 20 Jahren wenn wir bis dahin noch keinen größeren Krieg haben, in 20 Jahren wird eine Politikergeneration am Drücker sein, die ein Verständnis dafür hat. Aber die Politikergeneration jetzt gerade, sucht halt eben die Antworten nur beim Rechtsruck. Wo kommt der Rechtsruck her und wo kommen die Extremisten her? Und das heißt, das ist alles sehr viel Rumgedoktere an den Symptomen, einfach deshalb, weil das Verständnis für die Ursachen fehlt. Und da muss man, ja, da muss man Politiker, aber auch Medien unter Druck setzen, dass wir zumindest einmal das Problem verstehen, denn vorher kann sich ja nichts verändern.
Schlecki Silberstein ist Blogger und Autor und hat kürzlich ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Das Internet muss weg. Darin kritisiert er in erster Linie die Wirkungsweise von sozialen Netzwerken. Das Buch Das Internet muss weg ist im Knaus Verlag erschienen und kostet 16 Euro. Vielen Dank, Schlecki Silberstein.
Dankeschön.
Das war HR Info Netzwelt. Weitere Informationen finden Sie wie immer im Internet. Dort können Sie die Sendung auch als Podcast abonnieren oder einfach downloaden unter hrinforadio.de. Mein Name ist Tobias Klein.